Hallo, ich bin Luise, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Hildesheim. Seit 1,5 Jahren bin ich verheiratet und ich bin gelernte Sozial- und Gemeindepädagogin und arbeite jetzt seit 6 Jahren schon bei Frontiers und betreue da junge Leute, die einen Kurzeinsatz im Ausland machen.
Hallo, ich bin Rahel, ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben drei kleine Kinder. Ich habe Pädagogik studiert irgendwann mal und jetzt arbeite ich bei Frontiers im Kurzzeitbereich, bin aber momentan in Elternzeit.
Wir freuen uns, dass wir euch heute ein paar Gedanken weitergeben dürfen. Das Thema dieser Jumiko ist ja immer jünger, Jesus nachfolgen an jedem Tag. Da leider weder Rahel noch ich ausgebildete Predigerinnen oder Langzeitmissionare sind, haben wir uns ein wenig von dem Buch Jünger wird man unterwegs von Dallas Willard inspirieren lassen. Und da wir auch sonst ziemlich normal sind, können wir euch über das Jüngersein nur das erzählen, was wir selbst erlebt haben. Denn schließlich sind wir genauso wie ihr zwei Normalos auf dem Weg mit Jesus. Ich habe euch mal ein paar Facts über Jünger rausgesucht. Das fand ich ganz interessant. Das Wort Jünger kommt 30 Mal in der Bibel vor. Der Begriff Christ dagegen nur zweimal. Und es ist ja eigentlich komisch, dass wir uns Christen und nicht Jünger Jesu nennen. Denn gewissermaßen ist die Bibel ein Buch von Jüngern für Jünger. Und ich habe versucht, eine Definition für Jünger zu finden. Jünger sind meiner Meinung nach ganz einfach gesagt Schüler oder Lernende. Schon im Alten Testament bei Jesaja in Kapitel 50 wird das Jüngersein thematisiert. Da steht: Gott weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Also es geht ums Hören, ums Zuhören, was Schüler in der Schule ja auch tun sollten. Und gleichzeitig geht es darum, ein Anwender zu sein. Also jemand, der sich nicht nur zu einem Paket von Überzeugungen bekennt, so, yo, was in der Bibel steht, das glaube ich und fertig, sondern darum, jemand zu sein, der seine wachsenden Erkenntnisse über das Leben im Reich Gottes in jedem Bereich seines Lebens anwendet. Also es geht beim Jünger Jesu sein ums Hören und ums Anwenden. Und es gilt eigentlich für jeden Bereich unseres Lebens, in Freundschaften, in der Familie, in Schule, auf Arbeit. Genauso aber auch bei Berufs- und Partnerwahl, also eigentlich bei jeder Entscheidung, die wir treffen müssen. Damals zu Jesus Zeiten ließen die Jünger, nachdem er sie berufen hat, alles stehen und liegen und folgten ihm wortwörtlich nach, indem sie ihn beobachteten, ihm zuhörten und von ihm lernten und es danach selbst ausprobierten und umsetzten. Und heute dagegen können wir nicht so einfach mit Jesus gehen, so Schuhe an und raus, aber wir sollten mit der gleichen Entschiedenheit wie die Jünger damals unser ganzes Leben Jesus zur Verfügung stellen und von ihm lernen, um ihm immer ähnlicher zu werden. Christsein ist leider oft was Theoretisches, so ein Fakt. Ich bin evangelisch, hört man, oder ich bin getauft. Das ist für viele aber nur so ein Titel und in unserer Gesellschaft auch eher etwas Negatives. Jünger sein dagegen ist etwas Aktives, etwas Lebendiges, etwas Bewusstes. Und genau das, ja, wollen wir euch heute so ein bisschen mit weitergeben und euch mit reinnehmen in unser jeweiliges Leben, um gemeinsam zu schauen, wo wir Jesus als Lehrer erlebt haben und uns als Schüler erprobt haben. Und dabei sind uns zwei Verse aus Psalm 25 wichtig geworden, die Verse 4 und 5, die wir im Blick aufs Jüngersein gemeinsam jetzt mit euch durchgehen wollen. Und ich lese die mal vor. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Und gleich in den ersten Versen steckt ein ganz spannender Unterschied im Blick darauf, wie wir als Schüler von unserem Lehrer Jesus lernen können. Ich lese das nochmal. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Dieser spannende Unterschied besteht für mich zwischen diesem Zeigen und dem Lehren auf Pfaden zu gehen. Zeigen, das ist sowas für Erstklässler. Der Lehrer zeigt und der Schüler tut dann hoffentlich das, was ihm gezeigt wurde. Und oft wünschen wir uns das genauso von Gott, so ein klares Schild vom Himmel, wo drauf steht, tu dies und tu das. Und das Coole ist, genau das kann auch Gott tun. Genau so kann Gott zu uns reden. Und ich habe das vor 10 Jahren mal erlebt, als ich mich entscheiden musste, wo ich studieren soll. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Und Gott hat mir durch ein ziemlich cooles und klares Bild gezeigt, wo es hingehen sollte. Und bis heute bin ich super dankbar, dass es so gekommen ist, denn es war wirklich eine geniale Zeit. Also manchmal macht das Gott und zeigt ganz eindeutig, wo es hingehen soll oder was wir tun sollen. Aber auf der anderen Seite will uns Jesus auch lehren, immer mehr zu denken wie er und dadurch immer mehr zu werden wie er. Das ist dann sozusagen für fortgeschrittene Schüler, die wir ja alle werden wollen. Wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen und bei ihm in der Lehre sind, können wir verstehen lernen, wie Gottes Herz ist, mit dem Ziel, immer mehr intuitiv so zu handeln, wie er es tun würde, damit wir dann auf seinen Pfaden gehen lernen, wie sich das Gott von uns wünscht.
Ja, ich verweile noch ein bisschen bei dem Wort zeigen. Im Vers 4 steht das ja. Und komme doch kurz zurück zu unserem Thema, jünger wird man unterwegs. Das ist was Dynamisches, das ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess. Und um dynamisch unterwegs zu sein, braucht es aber auch eine gute Grundlage, eine Startvoraussetzung. Wenn Jesus uns wirklich was zeigen möchte und soll, braucht es eine Grundvoraussetzung. Und da gibt es einen Vers, der steht in Galater 2, Vers 20. Der ist mir sehr wichtig geworden. Als ich 16 war, ungefähr, da hat Jesus mich zu sich gezogen. Und seitdem begleitet mich dieser Vers. Und dort steht in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dieser Vers ist mir in unterschiedlichsten Lebenssituationen immer wieder wichtig geworden. Und wenn man sich das wirklich mal überlegt, was bedeutet das, Christus in mir? Ist es dann nicht auch so, dass er in entscheidenden Lebenssituationen, im Großen und im Kleinen, uns Impulse und entscheidende Gedanken geben kann, die von ihm dann kommen? Ich finde, dieser einfache und bestechende Gedanke, der verändert viel und er macht auch vieles wirklich unkompliziert. Mit dieser Herzenshaltung habe ich zum Beispiel mal eine größere berufliche Entscheidung getroffen. Ich habe damals in Kassel gelebt. Kassel ist meine Geburtsstadt, mein Heimatort. Es ging mir gut. Ich habe in einer Missionsorganisation gearbeitet. Hauskreis, Gemeinde, Familie waren vor Ort. Ein tolles, bequemes Leben. Und nach einigen Jahren gab es eine Unruhe in mir, die war mir unerklärlich. Und noch unerklärlicher war mir, dass ich als Nordhessin das Wort Stuttgart, die Stadt Stuttgart, immer wieder irgendwie in meinen Gedanken hatte. In Träumen kam Stuttgart vor, in Gesprächen. Und dieses Drängen Gottes, so will ich es mal nennen, wurde später zu einer Gewissheit. Du sollst irgendwie dich in Richtung Stuttgart orientieren. Ich habe das dann geprüft, nochmal mit meinen Freunden darüber geredet, gebetet. Und habe dann im Internet geschaut, was gibt es denn in Stuttgart für Möglichkeiten, wo könnte ich beruflich mich da orientieren. Und bin auf christliche Fachkräfte gekommen und Coworkers International und ich habe mich einfach initiativ da beworben. Um es kurz zu machen, es gab einen relativ kurzen Bewerbungsprozess. Die haben gesagt, Rahel, wunderbar, in gewisser Weise füllst du eine Lücke, du bist eine Art Gebetserhörung, wir können dich hier gut gebrauchen. Und so hat Gott mich da in meine Berufung, Kurzzeitbereich zu arbeiten, noch mehr reingeführt. Es war großartig, die Zeit dort. Und ich habe nicht zuletzt auch meinen Mann dort kennengelernt, in Stuttgart, nicht unbedingt bei Coworkers. Was heißt das für uns, wenn wir uns von Gott etwas zeigen lassen, weil er in uns lebt durch seinen Heiligen Geist? Dann müssen wir manchmal auch aus unserer Komfortzone raus. Es ist nicht immer bequem. Auch wenn ich an die Jünger denke, die damals mit Jesus unterwegs waren, die sind ja auch nicht einfach stehen geblieben und haben weitergefischt, sondern sind mitgegangen, losgegangen in eine ungewisse und auch in gewisser Weise unbequeme Zukunft. Und da gehen wir teilweise auch über die Grenzen der menschlichen Vernunft hinaus. Luise und ich, wir arbeiten bei Frontiers, das ist ein Werk, wo die Mitarbeiter sprichwörtlich dahin gehen, wo sonst keiner hingeht, weil es gefährlich ist, weil sie das Reich Gottes erweitern durch ihren Einsatz. Sie gehen ganz an die vorderste Stelle. Und das, weil sie diese Gewissheit von Jesus ins Herz gelegt bekommen haben und er ihnen das gezeigt hat. Ich liebe diesen Psalm, den wir hier lesen und besonders beim Wort lehren bin ich nochmal hängen geblieben. Und da habe ich mich gefragt, was macht einen guten Lehrer aus? Und da sind mir drei Dinge gekommen. Erstens, ein guter Lehrer baut eine positive Beziehung zu seinen Schülern auf. Zweitens, er hat Vertrauen in das Potenzial seiner Schüler. Und drittens, ein guter Lehrer stellt hohe Ansprüche. Und wenn wir das mal so als Schablone sozusagen auf Jesus legen, finde ich, vereint er diese Dinge in einem absolut perfekten Maße. Und schon zu Lebzeiten war er ein absolut toller Lehrer, der beste Lehrer, den ich mir vorstellen kann. Und auch heute ist er das noch. Und wenn ich dann also erkannt habe, dass es keinen besseren Lehrer als Jesus gibt, dann bin ich aber auch immer wieder darauf angewiesen, mich von ihm lehren zu lassen. Und vielleicht sind das manchmal ganz kleine Schritte im Alltag. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich Mutter von 3 kleinen Kindern bin. Da ist mein Alltag oft unglamourös und monoton vielleicht sogar. Aber ich lerne, ich weiß nicht, wie es euch geht, Dinge am besten, indem ich sie tue. Und so habe ich mir angewöhnt, in meinem Alltag manchmal einfach innezuhalten und zu sagen, Herr, lehre mich jetzt in der nächsten Viertelstunde, in den nächsten 15 Minuten, was dein Wille in dieser Situation ist. Welche Entscheidung soll ich treffen? Wen soll ich anrufen? Lehre mich, deine Liebe und deine Weisheit auch weiterzugeben. Also was heißt das? Eng heranrücken an den besten Lehrer von allen, an Jesus. Und dann ist das so ein ganz typisches Learning by Doing. Und ich bin sicher, da kommen wir als Jünger auf unserem Weg dann schrittchenweise weiter. Wir springen jetzt zu Vers 5 und gucken uns diesen Begriff Führe mich nochmal ein bisschen genauer an. Und da gibt es wieder einen Vers, den ich sehr liebe, aus Psalm 17, Vers 5. Und dort steht: Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend werde. Und dieser Psalm 17, das ist ein Gebet Davids. Das hat er in einer schwierigen Zeit, in einer Art Anfechtungszeit geschrieben. Und David nennt man ja auch immer wieder einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe mich gefragt, warum wird er so genannt? Und ein wichtiger Punkt war, er war ein Mann des Gebetes, also immer wieder im Austausch mit Gott. Und da sehe ich auch einen wichtigen Faktor als Jünger, wenn man als Jünger unterwegs weiterkommen möchte, ist das Gebet, der enge Austausch mit unserem Herrn im Himmel. Zurück zu dem Vers aus Psalm 17. Ich liebe dieses Bild einfach. Stellt euch mal vor, so eine schneebedeckte Landschaft, noch unberührt, und tiefe Fußspuren. Und ich steige da so hinein, hinter diesen Spuren, in diese Spuren hinein. Und vielleicht gibt es rechts oder links auch so ausgetrampelte Pfade. Und ich schaue, da könnte es leichter sein. Aber nein, ich bleibe in diesen Spuren, weil ich weiß, dass es da lang geht, hinter Jesus her. Und wir erleben das gerade als Familie. Mein Mann und ich, wir haben ja wie gesagt 3 kleine Kinder. Mein Mann hatte einen guten, gesicherten Job, gut verdient, hat Karriere gemacht. Und Gott hat uns geführt, ganz deutlich gerufen zu Frontiers, in ein spendenfinanziertes Leben in Vollzeit. Und da kamen viele kritische Stimmen aus unserem Umfeld. Die haben uns gefragt, ist das verantwortungsvoll, mit 3 kleinen Kindern so einen Schritt zu tun? Und da gibt es Unverständnis von Familie und auch von Freunden. Das ist nicht immer einfach. Auch eigene Sorgen und Fragen. Nicht immer sind wir ja die großen Helden. Wir haben auch erlebt, dass vieles schief lief. Wir sind krank geworden. Wir fühlten uns verzagt. Es ist und war nicht immer bequem. Wir sind ja noch am Anfang dieses Weges. Und dann bitte ich euch, stellt euch nochmal dieses Bild vor. Vielleicht macht ihr auch die Augen zu. Stellt euch vor, diese verschneite Ebene im Wald, in der Nacht. Und dann erinnern wir uns auch als Familie oft an Gottes Treue jetzt in diesen Tagen und Wochen und sagen, er führt, wir sind sicher. Und auch wenn wir den nächsten Schritt manchmal nur wie mit so einer ganz kleinen Taschenlampe sehen, so einen kleinen Lichtkegel, stapfen wir da ganz mutig hinterher, tapfer vielleicht manchmal ist das richtige Wort, weil wir sicher sind, dass er führt und dass er treu ist. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du vielleicht auch in so einer Situation dich befindest, die vergleichbar ist, dass da Jünger-Skills entwickelt werden in solchen Zeiten, über die Gott sich freut.
Auch ich habe diese treue Führung Gottes immer wieder erlebt in meinem Leben. Und speziell in einem Lebensbereich, wo ich mich wirklich wie so eine Blinde gefühlt habe, die einen Weg geht, den ich einfach nicht kannte. Und ich bin, wie in Rahels Beispiel, sozusagen Jesus Spuren blind durch den Schnee hinterhergestapft. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich seit 1,5 Jahren verheiratet bin. Und Marvin, mein Mann, war mein einziger fester Freund, den ich je hatte. Und so war alles, was ich mit ihm ja erlebt habe in unserer Beziehung, ganz neu für mich. Und ich hatte keinen Vergleich. Ich bin diesen Weg noch nie gegangen. Und immer wieder hatte ich Zweifel und Ängste und habe Gott gefragt, ist Marvin wirklich der Mann, mit dem ich zusammen sein soll, den ich heiraten soll? Und Gott hat mir nie die eine Antwort gegeben, ganz am Anfang, so ein klares Ja, er ist es. Aber in Treue hat Gott immer wieder durch viele kleine Zeichen gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass der nächste Schritt dran ist. Und zum Beispiel saß ich einmal im Auto und habe Gott mal wieder zweifelnd gefragt, ich bin so unsicher, ist Marvin wirklich der Mann, passen wir zusammen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und in dem Moment musste ich plötzlich hart bremsen, weil ein Auto mit einem Anhänger vor mir ziemlich abrupt stoppte. Und dann habe ich hingeschaut auf diesen Anhänger und sah einen riesigen Schriftzug und da stand Böckmann. Ja, und heute heiße ich Luise Böckmann. Und es war damals für mich so ein cooles Zeichen mitten in meinem Gebet, wo Gott so gesagt hat, ganz liebevoll, ja Luise, bleib dran, mit Böckmann bist du auf einem guten Weg. Und Gott hat auch in sonst vielen Bereichen meines Lebens immer wieder treu geführt und ich durfte so seinen Spuren folgen. Und ich habe gemerkt, dass das auch die beste Spur ist, der ich folgen will.
Jetzt schauen wir uns nochmal das Wort unterweisen in Vers 5 an, weil ich an dem Wort hängen geblieben bin. Ich finde, das ist ein irgendwie altmodisches Wort, oder? Und das hat mein Interesse geweckt. Und ich habe mich aber dann doch gefragt oder mir gedacht, wir wissen schon relativ viel über die Bibel. Wir haben die ersten Buchstaben im Alphabet, mit Gott unterwegs zu sein, gelernt. Vielleicht kommst du auch aus einem christlichen Elternhaus, arbeitest in der Gemeinde mit und liest täglich in der Bibel. Und dann schaue ich mir den David an, der diesen Psalm ja geschrieben hat. Und der war, wie wir vorhin gehört haben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und man geht davon aus, dass er, als er diese Verse schrieb, die wir uns anschauen hier, schon etwas älter war, denn ein paar Verse später spricht er von den Sünden seiner Jugend und ihr stimmt mir sicherlich zu, dass man das nicht schreibt und sagt, wenn man 16 ist. Also, zusammengefasst, das ist ein gestandener Jünger im fortgeschrittenen Alter und er erkennt, es fehlt ihm einfach noch so vieles. Das heißt, um sich unterweisen zu lassen, machen wir uns in gewisser Weise ein bisschen klein. Wir lassen unseren Stolz beiseite und wir müssen auch noch mal zwei Worte neu lernen. Die sind auch nicht so populär oder modern, aber ich finde in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Und zwar Demut und Ehrfurcht vor Gott, dem besten Lehrer von allen. Auch die 12 Jünger Jesu, das waren ja keine Helden, das waren einfache Männer, die waren nicht stolz. Die wollten einfach nichts mehr, als in der Nähe ihres Rabbis zu sein und von ihm zu lernen. Und was hilft mir da heute, um mich auch in diese Position zu begeben, neben natürlich dem Gebet, dem direkten Kontakt zu Gott? Und bei mir ist das ganz praktisch ein Hauskreis, aus dem wir immer mit konkreten geistlichen Aufgaben rausgehen und beim nächsten Treffen da auch Rechenschaft voneinander ablegen. Und sich so unterweisen lassen, sich drunter stellen, unter Gottes Wahrheiten und unter seine Weisheit, da gehe ich dann wieder kleine Schritte in der richtigen Richtung als Jünger. Davon bin ich überzeugt.
In Vers 4 unseres Psalms wird Gott um Leitung und Führung gebeten. Und nun folgt in Vers 5 eine Art Lob oder Proklamation einer Eigenschaft Gottes, die der Psalmbeter hier bewusst hervorhebt. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Und dass Gott rettet und in das Leben von Menschen eingreift, ja, das können wir in unzähligen Geschichten im Alten und Neuen Testament lesen. Und Gott tut das auch heute noch. Ich durfte das erleben, auch wenn die Rettung damals für mich anders aussah, als ich mir das vorgestellt hatte. Nach unserer Hochzeit zog ich zu meinem Mann nach Hildesheim, mitten rein ins Ghetto. Die Nordstadt in Hildesheim ist bekannt für seinen hohen Ausländeranteil und außerdem auch für viele Bordelle und Spielcasinos. Und in unserem Haus lebten zwei Drogendealer, die uns täglich viele Konsumenten ins Haus brachten. Außerdem Hartz-IVer, Alkoholiker, also insgesamt viele sozial schwache Menschen. Aber ich als überzeugte Sozialarbeiterin und Jesusjüngerin war motiviert und wollte mindestens unsere Nachbarn, wenn nicht das ganze Viertel, retten. Aber leider kam es anders. Und nach einigen Wochen, mehreren unschönen Situationen und einem für mich sehr traumatischen Erlebnis war das alles hin. Und anstatt Liebe und Hingabe für die Leute, habe ich nur noch Angst empfunden. Ich hatte Angst vor Begegnungen, ich fühlte mich unwohl, ich schlief schlecht und sogar unsere Wohnung selbst war plötzlich so ein richtiger Ort der Angst für mich geworden. Und natürlich haben wir viel gebetet, alleine, zusammen mit Freunden. Wir sind so in diesen geistlichen Kampf eingetreten. Und ich habe auf Gottes Rettung gehofft, dass er alles verändert, so in mir und in unseren Nachbarn. Aber die Monate zogen sich hin. Und schlussendlich hat Gott mich dann wirklich gerettet. Aber ganz anders als gedacht. Er hat uns eine neue Wohnung geschenkt, ein neues Zuhause. Und also zogen wir nach 10 Monaten aus unserer frisch renovierten und eingerichteten Wohnung wieder aus. Und trotz dieser Enttäuschung über mich selber und auch dem Gefühl, so gescheitert zu sein, weiß ich heute, dass Gott mich da rausgerettet hat und bin super dankbar für sein Eingreifen.
Ich finde das großartig, wie Gott uns nicht im Stich lässt und uns, wie wir eben von Luise gehört haben, auch aus Situationen rettet. Wir wollen uns den Vers aber und diesen Begriff Rettung und Hoffnung doch nochmal mit Ewigkeitsperspektive anschauen. Und da fällt mir unser Vermieter ein. Wir leben mit ihm auf einem Grundstück. Ein rüstiger Rentner wird krank und stirbt innerhalb weniger Wochen an Krebs. Punkt. Nichts mehr. Leere. Keine Hoffnung. Nix. Wir leben mit seiner Frau, mit seiner Witwe, ja immer noch auf einem Grundstück. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet, ohne Hoffnung aus diesem Leben zu gehen. Es ist einfach ein schwarzes Loch. Und dann denke ich an meinen Onkel. Das ist ein treuer Jünger Jesu gewesen. Sein ganzes Leben lang. Und er war dann irgendwann alt, krank und dement. Und ich besuche ihn, ich habe das Bild noch so vor Augen, er liegt auf seinem Bett, die aufgeschlagene Bibel auf dem Bauch, der konnte sie schon gar nicht mehr lesen und verstehen in seinem Zustand der Demenz. Aber er lächelt mich voller Hoffnung an und mit so einer Freude und einem Frieden und sagt, mein Jesus, mein geliebter Jesus, zu ihm gehe ich mal. Und da ist mir bewusst geworden, was das bedeutet, wenn das zu unserer DNA der Hoffnung geworden ist, das kann uns keiner mehr nehmen. Keine Krankheit, kein Leid, keine Verfolgung, keine schwierigen Umstände. Und mein Onkel, der so ein gestandener Jünger Jesu war, der hat sein Leben lang Bibelverse auswendig gelernt. Und die konnte er noch rezitieren. Und die haben ihm Hoffnung und ihm Freude auf die ewige Rettung gegeben. Und dann schaue ich mir das an und denke, sollte das nicht auch unser Ziel sein, auf unserem Weg mit Jesus zu bleiben, als Jünger und Jüngerinnen, uns ganz nah an ihn zu binden, uns von ihm leiten und unterweisen zu lassen, von ihm zu lernen und uns ganz eins mit ihm zu machen, Jünger unterwegs werden und dann aber auch andere zu Jüngern machen. Denn welchen größeren Sinn könnte unser Leben haben, als anderen auch von dieser wunderbaren und großartigen Hoffnung weiterzusagen.